Inshallah. 3. November 1825. Endlich, mein lieber Konsul, kann ich sagen, dass ich auf dem Weg nach Timbuktu bin. Die Kamele sind beladen und warten auf mich, während ich dies schreibe. Letztlich geht es los und mit Gottes Hilfe werde ich in 40 Tagen in der langgesuchten Stadt schlafen.
So schreibt es der Schotte Alexander Gordon Lang an seinen Schwiegervater, den britischen Konsul in Tripolis. Der gute Gordon Lang ist einer von Dutzenden Abenteurern, die im 18. und 19. Jahrhundert versuchen, die sagenhafte Stadt im Herzen Afrikas zu erreichen, und alle bislang erfolglos.
Kommt mit, wir bringen euch durch die Wüste
nach Timbuktu. Herzlich willkommen bei Die Geschichtsmacher. Von Autorinnen und Autoren des Zeitzeichens.
Herzlich willkommen bei unserem zweiten Ansatz, endlich Timbuktu zu erreichen.
Ja, lang hat's gedauert, bis wir an dieser Stelle angekommen sind, nämlich eine ganze Folge. Aber Timbuktu zu erreichen hat ja auch in Wirklichkeit sehr lange gedauert.
Eine Stadt von unermesslichem mythischen Reichtum, deren Straßen mit Gold gepflastert sind. Und seit dem Mittelalter hat es kein Europäer gesehen und auch nicht dahin geschafft. Oder wenn er es geschafft hat, dann hat er es nicht wieder zurückgeschafft.
Ja. Aber trotzdem hat Timbuktu die Fantasie der Europäer beflügelt, oder vielleicht genau deswegen, weil es eben keiner geschafft hat. Man hat davon gehört, es gibt zahlreiche glaubwürdige Berichte. Es muss diese Stadt geben. Händler reisen dahin, afrikanische Händler, Karawanen hin und her und bringen Güter nach Timbuktu und kommen mit Gütern von Timbuktu. Also irgendwie muss es einen Weg geben dahin, nur den zu finden. Das ist die Herausforderung.
Und nun soll kurz vor der Französischen Revolution in England im Jahre 1788 ein Mann in einer Kneipe irgendwie angeschlagen haben, den Weg Richtung Timbuktu zu gehen. So hast du es angekündigt, Martin.
In der letzten Folge. Ja, so ähnlich ist es gewesen. Also wir müssen jetzt erstmal nach London in ein Hinterzimmer, eine altehrwürdige Taverne in der Nähe der Pall Mall. Das ist die Prachtstraße, die zum Buckingham Palace führt. Und da in der Nähe, da gibt es bis heute zahlreiche Gentlemen's Clubs. Und da gab es unter anderem den Saturdays Club.
Gentlemen's Clubs,
ja.
Das klingt ein bisschen unanständig. Was ist
ja,
das?
Ja, das ist im Englischen gar nichts Unanständiges, sondern das sind Clubs, wo sich die, sage mal, Reichen, die Adligen, Klammer auf, bisweilen auch nichtsnutzigen Herren der Gesellschaft, Klammer zu, treffen und dort ihre Zeit miteinander verbringen und Zeitungen lesen, politische Diskussionen führen, Kontakte knüpfen, Netzwerke stricken und vor allen Dingen unter sich sind.
Und was passiert jetzt in diesem Club am 9. Juni 1788?
Da treffen sich 9 erlauchte Londoner um den Naturforscher Sir Joseph Banks. Der ist Präsident der Royal Society.
Das ist ein sehr, sehr exklusiver Club.
Absolut. Und der, das fand ich sehr schön, Society of Dilettanti. Also der Amateurgesellschaft, könnte man sagen.
Okay.
Ja, Avanti Dilettanti. Da ist er auch der Vorsitzende davon.
Aber das hat, glaube ich, einen anderen Einschlag als heute.
Ja, natürlich.
Es sind Menschen, die es sich leisten können, in ihrer Freizeit zu dilettieren. Es ist nicht ihr Hauptberuf, sondern sie machen das sozusagen aus, ja, weil sie es können, ne?
Ja, weil sie es leisten können im wahrsten Sinne des Wortes.
Und also Dilettant ist da nicht negativ
geworden. Nein, genauso wie Amateur auch nicht negativ ist. Also Amateur, die Liebe zur Sache sozusagen, die da gepflegt wird.
Ja, so. Weil heute ist ja eher abwertend, ne? Du Dilettant, richtig. Du Amateur.
Genau, ne? So. In dem Fall aber eben nicht. So, Joseph Banks, Sir Joseph Banks, ist gelernter Botaniker, ein enger Freund von Captain James Cook, den wir alle kennen. Und der hat den James Cook bei der ersten Weltumsegelung auch begleitet.
Also vielleicht kennt ihn ja nicht ganz jeder. Also James Cook, bekannter Weltumsegler, hat die Südsee erforscht, ist auch in der Südsee ums Leben gekommen.
Ja, also Südsee, Australien, also er ist weit rumgekommen und ist in der Zeit auch schon zu einem mythologischen Held aufgestiegen. Von dem hat man gelesen, der Typ war ein Superstar. Und dieser Sir Joseph Banks hat ihn eben bei seiner ersten Weltumsegelung auch begleitet. Daher kannten die sich. Und naja, man sieht schon, also die Briten kannten die Weltmeere hervorragend. Seefahrernation, klar. Aber das Innere von Afrika war komplett unbekannt. Da haben wir ja in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen, dass da riesige weiße Flecken waren und man im Prinzip nichts wusste über das Innere des schwarzen Kontinents, wie das damals so hieß. Das war natürlich ein unhaltbarer Zustand. Und was macht der Engländer in so einem Fall? Er gründet eine Gesellschaft. Und zwar zur Förderung und zum Ruhm der Wissenschaft bei der Erforschung Afrikas. Und wenn sich dabei das ein oder andere Geschäft ergibt, umso besser. Und im Gründungsdokument ist das also auch nochmal formuliert, Marco, wenn du da mal möchtest.
Die Mitglieder beschließen, da keine Art von Information sehnlicher erwünscht ist oder allgemein nützlicher ist als die, welche die Wissenschaft der Geographie verbessert, und da der riesige Kontinent Afrika immer noch in einem großen Maße unerforscht ist, bilden die Mitglieder dieses Vereins eine Assoziation zur Förderung der Entdeckung der inländischen Teile dieser Ecke der Welt.
Ja, bekannt geworden ist diese Gesellschaft als African Association. Punkt ist natürlich, Afrika ist groß, man muss sich Ziele setzen. Und ganz oben auf der Liste war der Fluss Niger, also die Erforschung des Flusses, besser gesagt oder genauer gesagt seiner Quelle und die großen Städte an seinen Ufern, namentlich Timbuktu.
Also man wusste schon, dass das am Niger liegen muss.
Ja, das war klar. Ja, das war klar. So, und die haben auch jetzt nicht lange gezögert und nicht lange rumgemacht, sondern haben sofort damit begonnen, nach Leuten Ausschau zu halten, denen sie zutrauten, nach Timbuktu zu kommen, zu gelangen. Und haben deren Expeditionen dann finanziert. Also diese 9 Leute, die sie da getroffen haben, die waren nicht nur einflussreich, sondern hatten eben auch alle Geld an den Füßen, wie du immer so schön sagst. Und der erste, den die gefunden haben, das war der Amerikaner John Ledyard. Einen Monat nach dem Treffen in der Londoner Taverne zog Ledyard los Richtung Timbuktu.
Also ohne Vorbereitung.
Ja, also jedenfalls nicht so wahnsinnig lang. Also Ledyard ist kein unbeschriebenes Blatt, der war bekannt. Thomas Jefferson zum Beispiel, einer der Gründungsväter der USA, der kannte ihn, hat ihn persönlich getroffen und der schreibt über ihn.
Im Jahre 1786 lernte ich in Paris John Ledyard aus Connecticut kennen. Ein Mann von Genie, Wissenschaft und furchtlosem Mut und Unternehmungsgeist. Er hatte James Cook begleitet und sich durch eine unvergleichliche Unerschrockenheit ausgezeichnet.
Ja, unvergleichliche Unerschrockenheit, aber wohl auch eine unvergleichliche Leichtsinnigkeit, muss man sagen. Er ist eben einen Monat nach der Gründung dieser Gesellschaft nach Kairo gereist und hat regelmäßig Berichte nach London geschickt. Aber die Abreise Richtung Timbuktu hat sich immer mehr verzögert und irgendwann kamen gar keine Nachrichten mehr aus Kairo von Ledyard. Und ein paar Wochen später dann ein Brief vom britischen Konsul in Kairo.
Ein Gallenleiden, die Folge lästiger Verzögerungen bei der versprochenen Abreise der Karawane, hatte ihn veranlasst, die Wirkung einer zu starken Dosis Vitriolsäure auszuprobieren. Das plötzliche Unwohlsein und der brennende Schmerz, die auf den unvorsichtigen Schluck folgten, zwangen ihn dazu, das stärkste Brechmittel der Tataren zu nehmen. Ein anhaltender Bluterguss machte die Gefährlichkeit der Situation deutlich. Er wurde ehrenvoll in der Nähe derjenigen Engländer beigesetzt, die ihre Tage in der Hauptstadt Ägyptens beendet hatten.
Tja. Vitriol, das hat wohl was mit Schwefelsäure zu tun. Also das hat er da wohl geschluckt. Und dementsprechend war dann sein Ende mehr oder weniger unausweichlich. Also der erste Versuch, ein ziemlicher Reinfall offensichtlich. Der hat's nicht lange überlebt, der gute John Ledyard.
Der nächste bitte.
Genauso. Also der nächste Kandidat kommt. Und in den folgenden 30 Jahren startet die African Association 9 Expeditionen, habe ich gefunden. Vielleicht sind es auch mehr gewesen. Aber auf jeden Fall sind es 9 gewesen, um nach Timbuktu zu gelangen. Wir können das ja mal so gerade Revue passieren lassen.
1788. John Ledyard stirbt in Kairo kurz vor seinem Aufbruch Richtung Timbuktu.
1789. Simon Lucas kehrt nach 10 Monaten unverrichteter Dinge wieder nach England zurück.
1791. Daniel Horton ermordet von einheimischen Händlern.
1795. Mungo Park dringt als erster Weißer bis zum Fluss Niger vor, muss aber umkehren.
1797. Friedrich Hornemann schließt sich als Araber verkleidet einer Karawane an und verschwindet spurlos.
Friedrich Hornemann, wie man vermutet, ist ein Deutscher gewesen. 1805. Mungo Park.
Den hatten wir schon mal.
Genau, ja. Der hat also erstmal, als er zurückgekommen ist, obwohl er ja nicht nach Timbuktu gekommen ist, hat er erstmal ein Buch geschrieben, wie man das so macht. Und
wie ich nicht nach Timbuktu kam.
Er hat es dann etwas anders genannt. Travels into the Interior Districts of Africa ist ein Bestseller geworden sofort und hat dafür gesorgt, dass diese Gesellschaft, die von 9 Leuten gegründet worden ist, ganz massiv einen Zuwachs an Mitgliederzahlen verzeichnet hat. Und die African Society ist immer größer geworden. Es waren wirklich einflussreiche Leute bis hin zu Premierministern, die da eben Mitglied in dieser African Society gewesen sind. So, dieser Mungo Park hat es dann eben nochmal versucht und ist auch spurlos verschwunden.
Der nächste bitte. 1805, Henry Nichols stirbt auf dem Weg, vermutlich an Malaria.
1815, Major John Paddy stirbt an sogenanntem Küstenfieber.
1816, James Kingston Tuckey versucht es durch den Kongo, kehrt aber um und stirbt auf dem Rückweg.
1817, Jean-Louis Burckhardt. Das ist ein Schweizer gewesen. Entdeckt die Statuen von Abu Simbel, reist den Nil so weit hinauf wie kein Europäer vor ihm und kommt bis nach Mekka, kehrt aber nach Kairo zurück, erkrankt an der Ruhr und stirbt.
Tja. Ist aber irgendwie auch die falsche Richtung, oder?
Was denn?
Also Mekka liegt ja...
Ja,
also,
da ist er dann, glaube ich, irgendwie ein bisschen vom Weg abgekommen. Ich kann es dir nicht genau sagen. Also, das ist die Liste derjenigen, die es versucht haben, 30 Jahre lang und es eben nicht geschafft haben und meistens dann eben auch mit dem Leben dafür bezahlt haben. Und dann kam Alexander Gordon Lang.
Ein Schotte.
Ein Schotte, genau, aus Edinburgh. Am 27. Dezember 1793 ist er geboren, also 5 Jahre nachdem diese Gesellschaft sich gegründet hat. Es gibt auch Quellen, die sagen, 1794 ist er geboren worden, man weiß es nicht ganz genau. Beide Eltern hatten einen akademischen Hintergrund. Der Vater war ein beliebter Schuldirektor in einer Privatschule, die ihm auch gehört hat. Die Mutter stammte eben auch aus einer Akademikerfamilie und Alexander Gordon wurde auf Eliteschulen geschickt und hat sich schon als Kind begeistert für Forscher und Entdecker.
In meinen freien Stunden las ich Reiseberichte. Besonders Robinson Crusoe beflügelte meine junge Fantasie. Solche Abenteuer wollte ich bestehen. Ja, in meinem Herzen spürte ich bereits den Ehrgeiz, selbst eine wichtige Entdeckung zu machen. Ja. Nun muss man sagen, Robinson Crusoe ist Fantasie.
Ja, richtig. Aber er war eben auch ein Fan von eben erwähnten James Cook. Und der war eben keine Fantasie. Diese Reiseberichte, die der geschrieben und veröffentlicht hat, das war für die damalige Zeit pure Science Fiction. Also Berichte über Australien, das war auch wieder so weit weg wie der Mond für uns heute. Lang war total fasziniert von diesen Berichten aus fremden Welten und hat sich dann gleich ans Werk gemacht und schon als Junge Landkarten studiert und Orte markiert und Reiserouten eingezeichnet, hat Zeitpläne entworfen, wie lange man braucht, von wo nach wo, hat Finanzierungsberechnungen angestellt, Logistik überlegt. Und ja, das ist natürlich toll, so als Junge träumt man sich da weg und macht vielleicht auch schon ganz konkrete Pläne. Aber wenn man da in Edinburgh steckt zu dieser Zeit, dann ist das alles natürlich ein bisschen schwierig, weil Schottland damals eher trostlos gewesen ist, sehr arm insgesamt, schmutzig und dann auch viel Regen. Und dann ist die Frage, was tust du, wenn du jung und abenteuerlustig bist?
Wenn man ein Brite ist und er ist auch als Schotte ein Brite, dann heuert man natürlich bei der Royal Navy an.
Genau, so ist es. Und das tut er mit 17. Da hat er sich dann eingeschrieben bei der Royal Navy und ist dann auf das nächste Schiff ab nach Barbados oder Barbados, wie der Deutsche gerne sagt. Und das ist ganz fein, wenn man das macht, aber eigentlich auch nur dann zu dieser Zeit, wenn man Geld hat und Verbindungen. Ansonsten ist es bei der Navy nicht so wirklich lustig. Und da ist natürlich gut, dass sein Onkel auf Barbados diente und dafür gesorgt hat, dass er zur leichten Infanterie in Antigua kam und dann nach Jamaika.
Lauter Traumziele.
Ja, und damals auch schon. Also wenn man da Offizier war und auf Jamaika stationiert war, dann war das eine sehr angenehme Geschichte. Und er ist dann auch eben befördert worden, ist zum Militärattaché aufgestiegen und 1819 dann mit seiner Einheit nach Westafrika versetzt worden. Und das hat ihn völlig geflasht.
Seit vielen Jahren habe ich den starken Wunsch, in das Innere Afrikas vorzudringen. Und dieser Wunsch ist seit meiner Ankunft an der Küste noch stärker.
Ja, so schreibt er, als er mit der Navy zum ersten Mal in Afrika ankommt. Von der Elfenbeinküste aus hat er dann einige Vorstöße ins Landesinnere geführt und Bekanntschaft gemacht mit einigen mächtigen Stammeshäuptlingen, so schreibt er das, stolz nach Hause. Und er trägt auch dazu bei, den Gold- und Elfenbeinhandel zu fördern. Aber irgendwann stockt es mit seiner militärischen Karriere.
Hat er was verbockt? Hat er was gemacht?
Ja, also teilweise liegt's wohl daran, dass seine Förderer, die ihn protegiert haben in der Armee, sterben. Die sind einfach nicht mehr da und können die Hand über ihn halten. Teilweise hat das eben auch damit zu tun, dass das notwendig ist, weil er bisweilen das an den Tag legt, was man im Englischen eine Attitude nennt, also eine vorlaute Haltung, könnte man sagen. Also der hat es nicht so mit Hierarchien, der lässt sich nicht alles sagen und befehlen und gibt Widerworte, hat insgesamt auch ein ziemlich großes Ego und das sind alles Charaktereigenschaften, die in der Armee nicht so richtig gerne gesehen sind. Und deswegen wird er 1824 nach London zurückbeordert und dort legt er sich mit seinen Vorgesetzten an. Und das ist dann nochmal gar nicht so gut für seine Karriere, die ist vorbei. Und dann kommt er in Kontakt mit Joseph Banks und der African Society und bekommt tatsächlich einen offiziellen Auftrag der britischen Regierung, Timbuktu zu finden. Die sind also immer noch dabei, Leute zu suchen und denken jetzt, dieser Alexander Gordon Lang ist der Richtige und deswegen wird der unterstützt und finanziert von der African Society. Die britische Regierung gibt da auch noch ein bisschen Geld mit. Und Lang, ich sagte es gerade, hat ein ordentlich großes Ego und er ist überzeugt, dass er es schaffen kann. Vor allem ist er von sich selbst überzeugt. Das hat mir Frank Kreiser erzählt, der ein Buch geschrieben hat. Wir hatten ihn in der vergangenen Folge schon ein Buch geschrieben über das Rennen nach Timbuktu.
His ambition was limitless. His personal belief in himself was unlimited. He thought all of the previous explorers who tried to reach Timbuktu lacked his physical courage, his physical strength, his knowledge of the region. Remember, he'd been in Africa for almost 10 years before he undertook this journey. He was a military man. He was well-disciplined. I don't think it's possible to underestimate the size of Gordon Lang's ego. So he believed that all of the people who preceded him were failures because they were not as strong, not as bright, not as courageous, not as committed to the scientific cause of locating Timbuktu. That's another thing to keep in mind. Lang never turned down money when it was given to him, but his primary motivation in seeking Timbuktu was the advance of science, his ability to find a city that had never been described by Europeans, and to bring back a treasure trove of maps of the city, maps of the Niger. He spent a fair amount of time trying to find of the origins of the Niger River. They had traced it to its flow into the Atlantic. He was a scientist in addition to being a soldier, and I think he felt that his motives were purer than the men before him who failed or perhaps discovered the cities but were killed while they were still living there. He thought that he was different from everybody else.
Also Frank Kreiser sagt, dass Langs Ehrgeiz grenzenlos war und sein persönlicher Glaube an sich selbst eben genauso grenzenlos. Und er glaubte, dass alle früheren Entdecker, die versucht hatten, Timbuktu zu erreichen, eben nicht den Mut, die gleiche körperliche Kraft und die gleiche Kenntnis der Region besaßen wie er. Und er hatte natürlich auch einen Vorsprung, er hatte Erfahrung. Er war fast 10 Jahre in Afrika stationiert, bevor er seine Reise nach Timbuktu antrat. Als Militär war er eben auch sehr diszipliniert. Und er sagt, es ist kaum anzunehmen, dass man die Größe von Gordon Langs Ego unterschätzen kann. Eine andere Sache ist, dass er zwar Geld nie abgelehnt hat, wenn es ihm angeboten wurde, aber seine Hauptmotivation bei der Suche nach Timbuktu der Fortschritt der Wissenschaft war, seine Fähigkeit, eine Stadt zu finden, die nie von Europäern betreten worden war und dann Karten von der Stadt mitzubringen, Karten vom Niger. Er hat viel Zeit damit verbracht, bei seiner Stationierung in Afrika den Ursprung des Nigers zu finden. Und Lang war eben nicht nur Soldat, sondern auch Wissenschaftler und er hatte wohl das Gefühl, dass seine Motive rein waren und er dachte, dass er besser wäre und alles anders machen würde als alle anderen vor ihm.
Alles Luschen vor mir, die da gestorben, ja, nicht zurückgekommen, erkrankt, beerdigt auf afrikanischem Boden sind, alles Luschen.
Ja, man sieht schon, ein ganz bescheidener Mensch. Also was auf jeden Fall stimmt, Lang geht die Sache anders an als die meisten seiner Vorgänger. Als Startpunkt haben, das haben wir in der letzten Folge gesehen, die meisten waren erstmal in Kairo und dann haben irgendwie geguckt, wie sie weiterkommen.
Was mich schon ein bisschen gewundert hat, weil da ist ja der Weg eigentlich mit am längsten durchs innere Land.
Also, ja, und das ist genau der Punkt. Er wählt einen Weg, der fast noch länger ist als von Kairo aus. Er wählt Tripolis als seinen Ausgangspunkt, also Tripolis im heutigen Libyen, an der Nordküste Afrikas. Und seine Vorgänger haben erstmal als erste Anlaufstelle Kairo gehabt und sind dann oft aber auch weitergereist um den afrikanischen Kontinent herum und haben es dann von Westen her versucht, weil sie gedacht haben, da ist der Weg kürzer. Das ist ja erstmal auch eine naheliegende Annahme. Ich gucke, dass ich dahin komme auf dem kürzesten Weg.
Also was würde man sagen? Normalerweise würde man doch sagen, der Niger mündet in den Atlantik. Ich würde einfach den Niger hochfahren. Ja. Irgendwann komme ich nach Timbuktu.
Ja, so haben sich das auch einige gedacht. Das war naheliegend, diese Überlegung, aber nicht unbedingt schlauer. Da kommen wir gleich noch dazu. Er ist allerdings auch, das muss man auch sagen, Alexander Gordon Lang war so gut vorbereitet auf das Abenteuer wie wenige seiner Vorgänger. Er spricht fließend Arabisch.
Was gut ist.
Was gut ist. Und er lernt, mit der linken Hand zu schreiben. Und angeblich sogar mit dem Stift zwischen den Zehen.
Ja, das ist natürlich überlebenswichtig.
Mhm. Naja, schauen wir mal.
Also, jetzt mal ehrlich, also wenn man, also das klingt ja so, als würde sich das angewöhnen, falls sie ihm irgendwie fesseln, keine Ahnung was, dann kannst du auch mit den Zehen schreiben. Ist das denn wirklich sinnvoll?
Da würde ich sagen, da warten wir die Geschichte mal ab. Also er bereitet sich jedenfalls darauf vor, auf mögliche Krankheiten, Unfälle, Überfälle, die passieren könnten. Denn es ist klar, dass egal auf welchem Wege man versucht, nach Timbuktu zu gelangen, dass eben überall auf dem Weg Räuber und Wegelagerer warten konnten. Das wusste man aus vorherigen Versuchen, nach Timbuktu zu kommen. Und dementsprechend wollte er vorbereitet sein, falls irgendwie mal, tja, was mit seinem rechten Arm passiert, damit er dann immer noch eine Möglichkeit hat, seine Erfahrungen und Beschreibungen niederzuschreiben.
Zur Not auch mit den Zehen.
Zur Not mit den Zehen. Also, Lang verlässt England im Februar 1825 und reist nach Tripolis, lernt dort die Tochter des dortigen britischen Konsuls kennen.
Ein Emma, ziemlicher Feger.
Emma Warrington, da habe ich keine Informationen drüber, ehrlich gesagt.
Ich dachte, das klingt jetzt so ein bisschen so, als würde man, ne, da lernt er die Tochter kennen.
Und ja, und heiratet sie.
Siehst du.
Ja, also Feger oder nicht, auf jeden Fall heiratet er sie noch schnell, und zwar am 16. Juli 1825 und macht sich zwei Tage danach auf die Reise nach Timbuktu.
Na, da wird sie sich ja gefreut haben.
Ja, also es gab dann auch noch so eine Vereinbarung tatsächlich, dass die Ehe erst dann vollzogen wird, wenn er wieder zurückkommt.
Das finde ich anständig.
Ja, also es ging auch darum, dass er sich dann auch in der Fremde anständig verhält. Nun, ob das irgendwie ein Mittel gewesen ist, dieses Ziel zu erreichen, weiß man nicht, aber jedenfalls so war es. Ja. Also am 18. Juli 1825 startet er von Tripolis aus in Richtung Timbuktu.
Allein?
Oder mit anderen? Nein, er war natürlich nicht allein, sondern er hat sich einer Karawane angeschlossen.
Lang did not attempt to cross the desert by himself. He put together a caravan of Libyans who had made the journey dozens of times across the desert. So he was with people who considered crossing the Sahara a minor inconvenience and who knew how to do it with complete safety. The caravan consisted of 20 or so camels, tents, a food supply to last for twice as long as they expected to be gone. There was an enormous safety factor in crossing the desert with people who had done it dozens times apiece. Remember, there had been people bringing goods for sale from Timbuktu for centuries. I think it shows the arrogance of Europeans who attempted to reach Timbuktu from the Atlantic coast, thinking that it would be a shorter way to reach the city, when in fact human beings had been traveling from Libya and Egypt to Timbuktu for centuries and returning safely because they took the long route, the very long route from Libya, which is about as far away from Timbuktu as you can get. Libya is on one side of Africa. Timbuktu is on the other side of Africa. So Lang decided to reach Timbuktu by the longest route possible but it also happened to be the safest route.
Also, Lang hat eben nicht versucht, allein durch die Wüste zu kommen, sondern er hat eine Karawane zusammengestellt von Libyern, die die Wüste schon dutzende Male durchquert hatten. Und Frank Kreiser sagt, für die war die Durchquerung der Sahara halt nicht mehr als eine Unannehmlichkeit, macht man halt. Und diese Karawane bestand aus etwa 20 Kamelen, Zelten und einem Vorrat an Lebensmitteln, der doppelt so lange reichte, wie sie voraussichtlich unterwegs sein sollten. Und das war ein enormer Sicherheitsfaktor, den er damit einbezogen hat, die Wüste mit Leuten zu durchqueren, die das eben schon dutzende Male gemacht hatten. Und das ist das, worauf Frank Kreiser hinweist, der sagt, seit Jahrhunderten hat es eben Menschen gegeben, die Waren aus Timbuktu zum Verkauf anbieten. Und die Arroganz der Europäer war es, immer wieder zu versuchen, Timbuktu von der Atlantikküste aus zu erreichen, weil sie halt dachten, das ist der kürzere Weg in die Stadt. Während in Wirklichkeit die Menschen seit Jahrhunderten von Libyen und Ägypten nach Timbuktu gereist sind und immer sicher zurückkehrten, weil sie den langen Weg nahmen, den ganz langen Weg von Libyen aus, so weit von Timbuktu entfernt, wie man sich das nur vorstellen kann, auf dem afrikanischen Kontinent. Und Lang beschloss deshalb, weil das eben die Menschen seit Jahrhunderten so gemacht haben, dass er das auch so macht, auf der längsten möglichen Route zu reisen, aber eben auch auf der sichersten Route.
Naja, wir hatten ja in der vorigen Folge darüber gesprochen, dass das natürlich nahe liegt, dass man sich einer Karawane anschließt. Mhm. Aber das hat ja offenbar bis dahin niemand getan. Und dafür hatten wir so ein paar Gründe uns ausgedacht und hatten überlegt, ja, vielleicht will ja überhaupt jemand einen Europäer mitnehmen. Mhm. Jetzt geht's offenbar.
Ja, also und seine Vorgänger, die jetzt eben in den 30 Jahren vorher unterwegs waren, die haben das teilweise auch gemacht. Aber das, was Frank Kreiser sagt, das ist jetzt natürlich auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, übertrieben, aber es ist ein bisschen zugespitzt, um den Punkt klar zu machen. Natürlich gab es auch da Risiken. Also natürlich gab es auch auf den Karawanenrouten Wegelagerer und es gab Überfälle und so weiter und so fort. Aber im Vergleich zum Versuch, über den Westen nach Timbuktu zu kommen, war das eben die weitaus sicherere Route, weil du hattest den Dschungel, den du durchqueren musstest, um nach Timbuktu zu kommen. Und du hattest eine ganze Reihe von nicht freundlich gesinnten Stämmen, Nationen, Völkern, die dort ansässig waren.
Naja, also das kann man jetzt ja nicht als westliche Dummheit oder europäische Dummheit bezeichnen, im Sinne von, warum seid ihr denn so arrogant und geht nicht mit den Leuten, die es ständig machen? Man muss ja sagen, für die Leute, die es ständig machen, gibt es ja gar keinen Grund eigentlich, nach Westen zu latschen, weil da ist der Atlantik. Also mit wem hätten sie denn da Handel treiben sollen? Auch wenn es vielleicht der kürzeste Weg war. Also ich finde es eigentlich sehr naheliegend, zuerst mal zu versuchen, irgendwie über Westen dahin zu kommen.
Ja, aber es ist eben nicht Erfolg.
Hat nicht
geklappt. Es war nicht erfolgreich.
Naja, hinterher ist man immer schlauer. Aber ja, gut. Also jetzt reist er da mit diesen, ja, ihm wahrscheinlich auch gar nicht so unbekannten Beduinen einmal quer durch die Wüste.
Genau. 2000 Meilen Saharasand von Tripolis aus Richtung Süden, dann ein bisschen nach Westen und wieder nach Süden und wieder nach Westen, so ein bisschen treppenstufenartig aus. Ich habe mir da mal die Karte mitgebracht von seiner Reiseroute. Also das ist nicht eine gerade Linie, kann man sagen hier. Kannst ja mal dir anschauen, wie das so aussieht. Also da ist er lang, der Herr Lang.
Ja, und erstaunlicherweise sind da Zacken drin, die versteht man als Europäer gar nicht. Mhm. Wahrscheinlich sind diese Zacken da drin, weil man da Handel getrieben hat.
Ja. Also das wird der eine Grund gewesen sein. Vielleicht gab es auch geografische Hindernisse oder topologische Hindernisse, das kann ja auch sein.
Das geht aus dieser sonst weißen Karte nicht
hervor. Nicht hervor, ja. Also es ist nur die Route tatsächlich eingezeichnet, die da so einmal diagonal vom Nordosten, von der Nordküste Afrikas bis eben in die Mitte Afrikas sehr weit in den Westen reicht.
Wie ist er denn gereist? Muss ich mir das so vorstellen, wie so ein westeuropäischer Eroberer mit so einem blöden Hut auf dem Kopf?
So ein Tropenhelm, ne? Ja, so genau, so irgendwie so, mit so, in so einer beigen Uniform.
Ja, mit so einer Pumphose und dann.
Genau, ja. So ist es nicht gewesen. Also er hat eben nicht nur Arabisch hervorragend gesprochen, sondern er hat eben auch alle Vorkehrungen unternommen, um da nicht allzu sehr als Westler, als Engländer und vor allen Dingen auch nicht als Christ aufzufallen.
Um bei der Reise durch dieses fremde Land Aufsehen zu vermeiden, trage ich ein türkisches Kostüm. Ebenso meine drei Begleiter. Unsere Kleider sind von einfachster Art, um keinen Neid zu erzeugen.
Ja, besser ist das.
Kulturelle Aneignung.
Ja, ich glaube, das war einfach eine Lebensversicherung zu dem Zeitpunkt. Da möchtest du nicht auffallen als jemand, der nicht in die Region gehört, der vielleicht Geld hat, was man ihm abnehmen könnte und der am Ende dann auch noch ein Ungläubiger ist, ein Christ.
Kriegt er Ärger?
Erstaunlicherweise erstmal nicht. Die Reise verläuft relativ unspektakulär. Die durchqueren die Sahara eben diagonal, was wir eben besprochen hatten.
Zicke, zacke.
Und das Ganze dauert einige Monate. Immer wieder gibt es längere Aufenthalte in kleineren Städten, in Karawansereien. Aber letztendlich läuft alles gut, bis sie den südlichen Rand der Wüste erreicht haben und der Dschungel beginnt. Und da werden sie von Tuareg-Nomaden überfallen. Am 10. Mai 1826, wir reden also von 10 Monaten nach seiner Abreise, da schickt Lang einen Brief nach Tripolis an seinen Schwiegervater.
Mein lieber Konsul, ich schreibe Ihnen auf diesem unsicheren Wege nur, um Ihnen mitzuteilen, dass ich mich von meinen schweren Wunden weit besser erhole, als die hoffnungsvollsten Erwartungen es ahnen lassen konnten, und dass ich morgen, Gott sei Dank, von hier nach Timbuktu aufbreche. Wenn ich aus Timbuktu schreibe, werde ich genau erzählen, wie ich verraten und fast im Schlaf ermordet wurde. In der Zwischenzeit werde ich Sie mit der Zahl und der Art meiner Wunden vertraut machen. Insgesamt sind es 24, 18 davon überaus schwer. Ich habe 5 Säbelhiebe auf den Scheitel und 3 auf die linke Schläfe erhalten. Einer auf der linken Wange, der den Kieferknochen gebrochen und das Ohr gespalten hat. Eine sehr hässliche Wunde. Eine weitere über der rechten Schläfe und eine schreckliche Wunde am Hals. Die Luftröhre ist leicht verletzt. Eine Musketenkugel in der Hüfte, 5 Säbelschnitte am rechten Arm. Die Hand 3/4 durchtrennt, aber wie gesagt, es geht mir gut und ich hoffe, mit vielen wichtigen geografischen Informationen nach England zurückkehren zu können. Die Karte bedarf in der Tat noch vieler Korrekturen und ich werde, Gott sei Dank, noch viel daran arbeiten, sie zu verbessern. Ja, also eigentlich noch ein lebendes Stückchen Gehacktes, ne?
Ja,
ja, also ich meine, oder er übertreibt wahrscheinlich maßlos.
Nein, also das ist eher unwahrscheinlich, denn zumindest was seine Hand betrifft, seine rechte Hand, die ist nicht mehr zu retten und die muss amputiert werden.
Oh.
Ja. Und jetzt kommst du nochmal mit der Frage, warum er gelernt hat, mit links zu schreiben.
Als hätte er es geahnt.
Ja, ja. Also es hat sich letztendlich ausgezahlt.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, wo gibt man denn so einen Brief auf?
Er hat eine ganze Reihe von Briefen zurückgeschrieben nach Tripolis und auch nach London. Und die sind dann, ich weiß es auch nicht sicher, ich nehme an Karawansereien, da trifft man dann Karawanen, in die Gegenrichtung ziehen und denen gibt man Leuten, denen man vertraut, diese Briefe dann wieder mit. So wird das wohl funktionieren, nehme ich mal an, weil eine reguläre Post hat's ja da eher nicht gegeben.
Also Post kommt an, aber irgendwie offenkundig er selber nur schwer oder nur in Teilen.
Also in größeren Teilen, also in mehr oder weniger am Stück reist er dann noch Richtung Timbuktu weiter und kommt auch tatsächlich an. Und zwar am 18. August 1826, also über ein Jahr, nachdem er abgereist ist. Aber er kommt da an und wird nicht wirklich freundlich aufgenommen. Und deswegen hat er auch nicht viel Zeit, um sich in Timbuktu umzugucken. Nach knapp 6 Wochen schreibt er nach Tripolis.
Timbuktu, 21. September 1826. Mein lieber Konsul. Ein sehr kurzes Schreiben muss dazu dienen, Sie und meine liebste Emma über meine Ankunft in und meine Abreise aus der großen Hauptstadt Zentralafrikas zu informieren. Ersteres geschah am 18. vorigen Monats. Letzteres wird, Gott sei Dank, morgen früh stattfinden. Meine Lage in Timbuktu ist äußerst unsicher geworden durch die unfreundliche Haltung der Fulas von Massina, die in diesem Jahr die Herrschaft der Tuareg gestürzt und sich selbst zu Schutzherren von Timbuktu gemacht haben und durch deren Sultan Bello, der seine Feindseligkeit mir gegenüber nicht unmissverständlich zum Ausdruck gebracht hat. Mein Ziel ist Sego, wo ich in 15 Tagen einzutreffen hoffe. Aber ich bedauere sagen zu müssen, dass der Weg abscheulich ist und meine Gefahren noch nicht zu Ende sind. Aber ich vertraue auf Gott, der mich bisher inmitten der schwersten Prüfungen getragen und inmitten der zahlreichen Gefahren, denen ich ausgesetzt war, beschützt hat. Ich habe keine Zeit, Ihnen von Timbuktu zu berichten, aber ich möchte kurz feststellen, dass die Stadt in jeder Hinsicht, mit Ausnahme der Größe, die 4 Meilen im Umfang nicht überschreitet, meine Erwartungen voll erfüllt hat. Ich war während meines Aufenthaltes eifrig damit beschäftigt, die reichlich vorhandenen Aufzeichnungen in der Stadt zu durchsuchen und Informationen aller Art zu beschaffen, und ich kann mit allgemeiner Zufriedenheit sagen, dass meine Ausdauer reichlich belohnt wurde. Ich bin nun überzeugt, dass meine Hypothese über die Quellen des Niger richtig ist. Möge Gott Sie alle segnen.
Tja, also er zeigt sich nicht enttäuscht von dem, was er davor findet. Und das ist ein bisschen seltsam, denn es ist schon zu dieser Zeit klar, dass Timbuktu lang nicht mehr die goldene Stadt Afrikas ist, von der ganz Europa geträumt hat. Das sagt jedenfalls mein Interviewpartner und Buchautor Frank Kreiser.
The truth, of course, is that the golden age of Timbuktu had passed centuries before Alexander Gordon Lang set foot there. There was no gold. It was a disheveled city. And in the intervening years since Alexander Gordon Lang visited Timbuktu, the situation has gotten much, much worse. He was not disappointed, because just as space explorers didn't bring back gold ingots from the moon, Lang didn't expect, he would have been very happy had he found some gold, but the reason he was there was to describe in great detail the mosques in Timbuktu, the history of Timbuktu that was related to him by the many imams that he spoke to while he was there. He wanted to put together a complete scientific portrait of this piece of Africa that would be completely new to Europeans and that would establish his reputation for the rest of his life as a major figure in the exploration and colonization of the continent of Africa. So he was deeply ambitious to further his own name recognition, but I don't think he was ever particularly interested in money. He wanted fame.
Tja, die Wahrheit ist natürlich, sagt Frank Kreiser, dass das goldene Zeitalter von Timbuktu schon Jahrhunderte vor Alexander Gordon Langs Eintreffen vorbei war. Es gab kein Gold, es war eine verwahrloste Stadt. Und in den Jahren, die seit Alexander Gordon Langs Besuch in Timbuktu vergangen sind, ist es noch viel schlimmer geworden, also bis heute. Aber Lang war nicht enttäuscht, denn genauso wie die Weltraumforscher keine Goldbarren vom Mond mitgebracht haben, hat Lang auch nicht erwartet, dass er da jetzt irgendwie Gold finden würde, oder es hätte ihn auch nicht glücklich gemacht. Der Grund, warum er dort war, waren die Moscheen in Timbuktu, und detailliert zu beschreiben, was die Imame aus den Moscheen, mit denen er dort gesprochen hat, was die erzählen würden. Er wollte ein wissenschaftliches Porträt dieses Teils von Afrika erstellen und damit natürlich dann auch seinen eigenen Ruf für den Rest seines Lebens begründen als wichtige Figur bei der Erforschung und Kolonisierung des afrikanischen Kontinents. Das war seine Motivation. Also er war sehr ehrgeizig in dem Sinne, dass er seinen eigenen Bekanntheitsgrad fördern wollte. Aber dass er besonders an Geld interessiert war, sagt Frank Kreiser, das glaubt er nicht. Lang wollte Ruhm.
Nun hat er ja Timbuktu nur unter größten Entbehrungen und auch schwer verletzt erreicht. Hat er denn diesen Ruhm jemals ernten können?
Tja. Also er hat in den 6 Wochen, in denen er in Timbuktu war, hat er sich viele Notizen gemacht, hat Dokumente gesammelt, ist damit wohl auch mit Kisten voller Dokumente aus Timbuktu abgereist. Da kann man sich dann natürlich auch fragen, was waren das denn für Dokumente und also wem gehörten die vielleicht? Aber er ist auf jeden Fall abgereist aus Timbuktu am Tag, nachdem er diesen Brief nach Hause geschickt haben, den wir eben zitiert haben. Und das war das letzte Lebenszeichen von Alexander Gordon Lang.
It appears that his caravan back to the coast was attacked and he was killed and all his papers were lost. Perhaps someday they will turn up somewhere in a hidden chest. But the papers that he, all the notes he kept while he was in Timbuktu for 6 weeks were lost. A year later, a Frenchman named René Caillé became the first European to visit Timbuktu and return to Europe to tell the story in person. And both men shared a prize offered by the French Geographical Society for being the first men to visit Timbuktu in many centuries. Of course, Lang was dead, but he was awarded the prize posthumously. And Lang never enjoyed the renown and pride that René Caillé had earned by being the first European to visit Timbuktu and live to tell the story.
Tja, es scheint, dass seine Karawane auf dem Rückweg zur Küste überfallen wurde und dass er getötet wurde und alle Papiere verloren gingen. Frank Kreiser meint, vielleicht tauchen sie irgendwann wieder in einer versteckten Truhe auf. Das könnte ja sein, diese Papiere, die er hatte. Alle Notizen, die er während seines sechswöchigen Aufenthalts in Timbuktu gemacht hat, sind verloren gegangen. Und davon ist nichts übrig. Nur eben diese Briefe, die er vorher und dann eben dieser eine, den er in Timbuktu geschrieben hat, die dann den Weg bis nach Europa gefunden haben. Ein Jahr nachdem Alexander Gordon Lang verschwunden ist, ist dann ein Franzose namens René Caillé der erste Europäer gewesen, der Timbuktu besucht hat und dann eben auch wieder nach Europa zurückgekehrt ist. Und beide Männer haben zusammen dann den Preis der französischen Geographischen Gesellschaft gewonnen, als erste Europäer seit Jahrhunderten Timbuktu erreicht zu haben. Die hatten dann einen Preis ausgeschrieben. Ja, natürlich, Lang war tot und er erhielt den Preis posthum. Und er genoss nie den Ruhm und die Bekanntheit wie René Caillé, der Timbuktu eben besucht hatte und aber zurückgekehrt war und deswegen seine Geschichte erzählen konnte.
Naja, nun müssen wir sagen, vorher auch all die Reisenden, die auf dem Weg nach Timbuktu verschollen, verloren gegangen sind, von denen wissen wir ja auch nicht, ob sie vielleicht Timbuktu sogar erreicht haben. Und ich meine, ist ja toll, dass er noch einen Brief schreiben konnte. Das ist vielleicht sein Verdienst, dass er das noch hingekriegt hat. Aber vielleicht haben es die anderen ja auch geschafft, wir wissen es nicht.
Naja, wie in der Geschichte das oftmals so ist, viele Dinge weiß man nicht, wer der Erste gewesen ist. Bei Alexander Gordon Lang weiß man, dass er auf jeden Fall da gewesen ist. Bei den anderen weiß man es eben nicht. Bei ihm ist es klar. Und damit ist er der erste Europäer, der nach Jahrhunderten zumindest diese versteckte Stadt gefunden hat, auch wenn diese Stadt eben nicht das goldene Paradies war, das sich die Europäer erträumt haben.
So ist es ja oft mit Zielen, die man sich im Leben steckt. Wenn man dann einmal da ist, ist es vielleicht gar nicht so toll.
Wie man im Englischen sagt, be careful what you wish for.
Wenn euch diese Folge der Geschichtsmacher gefallen hat, dann sagt es allen Afrika-Reisenden,
allen Forschern und Entdeckern,
allen, die neugierig sind auf fremde Kulturen,
allen Goldsuchern und Suchern nach mythischen Orten
und allen Glücksrittern dieser Welt.
Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann sagt es uns, aber bitte nur uns.
Steckt diesen Umschlag, gebt ihn einer Karawane zurück und alles wird gut.
Das könnte ein bisschen länger dauern, bis der bei uns ankommt. Ansonsten gibt's noch die Alternative, die ist weniger romantisch, aber dafür ein bisschen sicherer. Unter www.diegeschichtsmacher.de findet ihr alle unsere Kontakte und auch noch viele weitere Folgen dieser kleinen Podcast-Reihe. Und wenn wir euch noch um eins bitten können, auf euren Podcatchern und Audioplattformen, tut uns einen Gefallen und gebt uns Sternchen und Herzchen und alles, was man da so bewerten kann. Und schreibt am besten noch da, wo es möglich ist, einen kleinen Kommentar. Muss nicht lang sein, aber Hauptsache, da steht was Kurzes, Nettes, Knackiges. Und dann sind wir alle glücklich.
In diesem Sinne, 52 Tage bis Timbuktu.
Hot, hot. We'll be right back.